erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek. Als ich mir das Thema DRV und Türkei ausdachte für den Kommentar heute in der Sendung, ja, da war schon klar, undankbares Geschäft mit extrem kurzer Halbwertszeit. Denn man spürte ja seit Wochen, der weiße Rauch über der DRV-Zentrale muss jeden Tag kommen. Und weiß heißt in diesem Fall Absage der Tagung in Kujadasi und Verlegung nach Berlin. Am Freitag um Punkt 12 war es schließlich soweit und deshalb musste ich dieses Reiseradio auch neu produzieren mit neuen Gedanken zur Tagung und ihrer überfälligen Absage. Egal, mit wem man vertraulich sprach beim DRV, es wurde deutlich, alles ist bereits für die Verlegung vorbereitet, seit langem. Es geht nur noch um das Go von Norbert Fiebig, besser gesagt, es geht nur noch um die Formulierung der Begründung. Denn eines ist klar, Norbert Fiebig ist nicht Thomas Bach, der im unrettbar korrupten IOC-Sumpf bereits so versunken ist, dass Fragen der Moral und des Anstandes nur noch als lästige öffentliche Schmeißfliegen betrachtet werden. Norbert Fiebig, der die klaren Worte liebt, auch wenn sie manchmal ironisch oder sarkastisch ummantelt werden, wusste seit einigen Wochen, dass der Spagat nicht gelingen konnte. Einerseits höflich zu bleiben gegenüber den Gastgebern, aber sich nicht zum Pudel oder gar Komplizen zu machen der offiziellen Vertreter des Landes, in dem man tagt und das dem Tourismus so schadet, und nicht nur diesem Gesellschaftszweig. Es wäre für den DRV-Präsidenten ein unwürdiges Gewürge geworden, so zu tun, als existiere die Repression nicht außerhalb des Tagungsraums, als müsse man nicht jeden Tag befürchten, dass nach den Zehntausenden scheinbar nicht linientreuen nun auch die Hoteliers an der Küste verstärkt vom ekligen Mob der Erdogan-Säuberer bedrängt würden, wegen ihrer vielen kurdischen Verbindungen. Nein, die Türkei in ihrer momentan aufgeheizten, fast schon an Lynchjustiz erinnernden Situation ist kein Ort für Urlaub. Punkt. Da verbietet sich bei einem Rest von Selbstachtung auch der Satz, dass die Urlauber in ihren All-Inclusive-Anlagen sicher seien. Das jahrzehntelang gültige Mantra der Touristik, Urlaub habe nichts mit Politik zu tun, ist am Beispiel Türkei endlich gebrochen. Das spürten auch die Touristiker, die noch vor Monaten nach der Absage der Schmetterling-Tagung anmahnten, welche schlechte symbolische Zeichen damit transportiert würde. Bloß damals ging es fast ausschließlich um Sicherheitsfragen. Da konnte man trefflich streiten, wie sehr man sich zum Komplizen der Terroristen machen würde, wenn man die Türken in dieser Lage im Stich ließe. Und ich würde sogar heute unter Sicherheitsaspekten niemandem abraten, seinen Urlaub in der Türkei zu verbringen. Aber nun sind wir Zeuge, wie ein erstaunlich fortschrittlich gewordenes Land geistig-moralisch zurückfällt in einen frömmelnden Unrechtsstaat mit einem Präsidenten an der Spitze, der sich mit Hilfe von Schlägertrupps und Geheimdienstschnüfflern wie ein Despot benimmt. Unbeherrscht und unfähig, demokratische Grenzen zu erkennen. Dieser aktuelle Prozess, darum geht es. Und das unterscheidet die Türkei von Ländern wie zum Beispiel Ägypten, die wahrlich keine lupenreinen Demokratien sind und vieles dort trotz der perfekten touristischen Bühne wahrscheinlich schlimmer ist als das, was wir am Bosporus derzeit beklagen. Die schlimme Entwicklung der Türkei konnte man nicht einfach durch Wegsehen und Beschwichtigen ignorieren als Verband der reisefreudigsten Nation der Welt. Das ignorieren noch nicht mal die Kunden. Selbst die nicht, die sich sonst vom Dreiklang Bequemlichkeit, Buffet und Ballermann leiten lassen, die Studienreisenden sowieso nicht. Und jetzt kam Fiebigs Rettung. Es ignorieren auch nicht die Touristiker. Sie haben ihrem Präsidenten geholfen, den argumentativen Ausweg zu finden, indem sie sich einfach nicht anmeldeten zur Tagung. Knapp 300 bei einem der wichtigsten touristischen Ziele im Nahbereich. Und wenn wir Orga-Team, Sponsoren und Medien herausrechnen, waren wir bei etwas mehr als 200 Stimmberechtigten. Das wurde ein glasklares Votum für eine Absage in einem Wahljahr. Der Präsident bekam eine goldene Brücke durch seine Mitglieder gebaut. Schieb es auf uns alle. Er brauchte nicht sein Gesicht zu verlieren oder sich diplomatisch von hinten durch die Brust ins Auge zu formulieren. Er konnte es auf die normative Kraft des Faktischen schieben. Eine Hauptversammlung ist für Wahlen da dieses Jahr. Und wenn die Wähler sich verweigern, dann muss der Vorstand ihnen folgen. Die Türkei wird es verkraften. Diese Saison ist eh gelaufen. Aber man kann hoffen, dass das demonstrative Fernbleiben des wichtigsten ausländischen Partners den gemäßigten Kräften in der AKP Auftrieb gibt, dafür zu sorgen, dass das Land nicht weiter ungebremst auf die internationale ablehnende Wand zubraust. Nicht zuletzt für uns Journalisten von den Fachmedien wurde die Absage zum Segen. Denn über eines waren wir uns sehr einig bei Kontakten untereinander in den letzten Tagen. Als Berichterstatter sind wir natürlich da, wo der DRV ist. Aber das Rahmenprogramm der Gastgeber hätten wir boykottiert. Die großen Fachmedien hatten ihre Teilnehmerzahl bereits stark reduziert und viele Selbstständige wollten gar nicht reisen, auch aus Angst, vor Ort vielleicht verhaftet zu werden wegen Kommentarworten wie diesen. Der meinungsfreudige Walter Krombach, Chef der Willy-Scharnow-Stiftung, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, hat gerade wegen dieser Angst abgesagt. Das konnte kein Begleitumfeld für eine DRV-Tagung sein. Und deshalb war es der einzig gangbare Weg für den DRV, dieses Jahr die Reißleine zu ziehen. Von mir aus 2018 wieder, wenn die Türkei befriedet sein sollte. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ein Kessel Buntes haben wir heute für die Sommerausgabe des Reiseradios zusammengerührt zwischen Oldschool und Vision. Und dabei starten wir quasi virtuell mit einem Thema, das man irgendwie als Gegenentwurf senden möchte zur schillernden Schieflage bei Unister. Diese ist nach dem dramatischen Absturztod von Thomas Wagner und Oliver Schilling schneller Realität geworden, als selbst skeptische Branchenkenner orakeln konnten. Das Geschäft von Unister und Urlaubsguru hat durchaus kleine Parallelen. Man lockt den Kunden auf die eigene Seite und bekommt bei Vertragsabschluss Provisionen. Soweit so vermeintlich einfach und doch so aufwendig. Während Unister astronomische Summen in Werbung und Google-Platzierung investierte, bindet Urlaubsguru seine Millionenfans durch die Suche nach redaktionell verifizierten Schnäppchen und einem geschickt platzierten, Search Engine optimierten Lesecontent. Natürlich unterscheiden sich die Umsatzzahlen, aber wenn man den beiden Gründern Daniel Marx und Daniel Kran gegenüber sitzt, könnte der Kontrast nicht größer sein zum flamboyanten und stets etwas halbseidenen Gehabe des Leipziger Enfant Terrible des Reisevertriebs. Mit den beiden Jungs aus dem Ruhrpott traf ich mich zum Gespräch in Berlin. Der Gegenentwurf zum Modell Urlaubsguru ist sicher der stationäre Vertrieb, vor allem die vielen eher kleineren, unabhängigen Reisebüros, die allenfalls Werbematerial von den touristischen Partnern bekommen für das Schaufenster und in alter Denke warten, bis ein Kunde durch die Tür kommt, den sie dann hoffentlich fachkundig beraten können. Was vor 20 Jahren vielleicht noch funktionierte, geht heute gar nicht mehr. Einzelkämpfer mit Ladenlokal sind vom Aussterben bedroht, sofern sie sich nicht in einer kleinen Produktnische perfekt eingerichtet haben. Ohne Kooperation geht es kaum noch. Der Deutsche Reisering ist eine von diesen, kein Big Player, aber durch seine Struktur eben doch besonders. Es ist ein eingetragener Verein und damit von der Struktur her vergleichbar mit jedem Taubenzüchterclub e.V. Der eher familiär hemdsärmelige Umgang der Mitglieder, also der Touristiker untereinander, macht den Charme aus und ließ sich diese Woche wieder beim Sommerfest spüren. Ein sonniger Abend, aber dennoch mit Regenwolken im Kopf, wie der Leiter der Geschäftsstelle des Deutschen Reiserings, Andreas Quenstedt, gleich im Reiseradio zugibt. Für alteingesessene Hamburger ist Wilhelmsburg das, was der Berliner als JWD bezeichnen würde, ganz weit draußen. Nicht unbedingt die beste Wohngegend und nach hanseatischer Betrachtung auf der falschen Seite der Elbe. Trotzdem gab es in Wilhelmsburg einen städtebaulichen Schub durch die internationale Bau- und Gartenausstellung und in diesem Aufbruch zu neuen Ufern entstand auch das Wälderhaus, ein Signaturprojekt der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, um die Bedeutung des intakten Waldes für unser Wohlbefinden pädagogisch zu vermitteln. Ein Teil des Wälderhauses ist Hotel, aber eben nicht irgendeines. Hier bot sich die Gelegenheit, umweltpolitisch Best Practice zu praktizieren. Welche Chancen sich dadurch für eine wirtschaftliche Hotelführung ergeben, darüber unterhalte ich mich mit dem Direktor des Wälderhauses, Marc Decho. Oberstaufen. Jüngere Hörer verbinden mit dem Kurort, der sich aus Marketinggründen gar nicht als Bad bezeichnet, obwohl er es dürfte, eher die Google Street View Aktion vor einigen Jahren. Als erster Ort, den man komplett virtuell mit dem Mauszeiger bereisen konnte in Deutschland. Medical Wellness Freunden fällt zu Oberstaufen Schrot ein. Den etwas lebenslustigeren, der Kurschatten, der irgendwie seine Blütezeit dort im Allgäu gehabt haben soll. Es fällt auf jeden Fall nicht schwer, sich vorzustellen, dass bei der momentanen Deutschland-Euphorie im Reisesommer 2016 einfach ganz normale Erholungssuchende und Naturliebhaber Oberstaufen entdeckt haben. Und genau diese Zielgruppe möchte Heidi Taumiller, die Chefin des Tourismusverbandes, auch gerne in der Zukunft haben, wie sie mir bei einem Treffen in Berlin versicherte. So, das sind so grob unsere Themen für diese Sendung Nummer 213. Ich wünsche Ihnen einfach Muße an einem schönen Ort, wenn Sie sich jetzt zurücklehnen und Ihr Gedankenfutter genießen. Ist Facebook vielleicht nicht das Maß aller Dinge, aber gefühlt hat es irgendwie ja jeder und ertrinkt mehr oder weniger im täglichen Newsfeed der sogenannten Freunde. Auch meiner touristischen Freunde? Nehmen wir doch mal das DER. Etwas mehr als 50.000 Facebooker lassen sich aus Frankfurt inspirieren. Aus dem benachbarten Neu-Isenburg erreicht die Social-Media-Abteilung von Thomas Cook immerhin schon 73.000 potenzielle Gäste. Und klar, der Platzhirsch TUI ist da schon ein ganzes Stück weiter mit 1,4 Millionen Followern. Aber trotzdem, sie alle haben gegenüber einer kleinen, gerade mal 150 Mitarbeiter starken Klitsche aus dem Ruhrpott null Chancen. Urlaubsguru spricht 5,5 Millionen Facebook-Nutzer an, mit seinem Mix aus Urlaubstipps und Reiseschnäppchen zum direkten Buchen über Affiliate-Links. Was kann ein Unternehmen, das immer noch völlig autark und ohne Fremdkapital von zwei jungen Besitzern geführt wird, so viel besser als die Dinosaurier der Reisebranche? Das wollte ich von Daniel Marx und Daniel Kran wissen, den beiden Gurus, die hinter der erfolgreichsten Reisewebseite Deutschlands stecken.
Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute.
Lieber Daniel Kran, lieber Daniel Marx, was bei Apple die Garage war, das ist bei Urlaubsguru der Balkon in Unna, wenn man der Firmengeschichte glauben darf, wo ihr in bierseliger Laune diese Reise-Internetseite entwickelt habt. Heute eine der größten am Markt mit wahrscheinlich, so hofft man, 25 Millionen Besuchern Ende 2016 und erwartet 5,5 Millionen Facebook-Fans. Schön, wenn man so viele Freunde und Fans hat, aber jetzt die Frage, lohnt sich das? Denn darum dreht es sich ja in der Reiseindustrie, man muss auch Geld verdienen damit. Ich stelle mir das gerade so vor, 25 Millionen Menschen laufen jedes Jahr durch das KDW und am Ende hätten die auch nur in Anführungszeichen 200 Millionen Umsatz generiert. Ich glaube, da gäbe es ernste Gespräche in der Führungsetage.
Ja, vielleicht sollten wir uns da nicht mit dem KDW vergleichen. Und bei uns ist halt alles gerade, auch im Jahre 2016, immer noch darauf ausgelegt, auf Wachstum. Das heißt, das sind gerade die Zahlen von urlaubsguru.de, das heißt für den deutschen Markt. Aber wir sind ja mittlerweile auf 12 Ländern online und dort das, was wir das an Plus erwirtschaften auf dem deutschen Markt, investieren wir halt dann in den europäischen und mittlerweile auch in den südamerikanischen Markt.
Ja, ich will die Leistung mitnichten kleinreden und schmälern, lieber Daniel Kran. Das ist ja schon ein Ding, so etwas noch nicht mal in 4 Jahren aus dem Nichts aufzubauen und das ohne Kredite und Venture Capital. Warum seid ihr da so vorsichtig?
Das liegt zum einen daran, dass wir nicht so viel Raummiete bezahlen müssen, wie das KDW wahrscheinlich für ihre Fläche zahlen dürfen. Und auf der anderen Seite sind wir halt in Anführungsstrichen bodenständige Jungs, die...
Also noch kein Cabrio und keine Eigentumswohnung mit Dachterrasse.
Nee, ich wohne immer noch in der gleichen Mietwohnung mit dem Balkon, wo wir 2012 Urlaubsguru gegründet haben. Und da fühle ich mich ehrlich gesagt auch sehr wohl. Und wir wissen auch, in welche Richtung so ein Internet-Startup gehen kann. Also wird natürlich alles viel hochgelobt, kann natürlich auch in Anführungsstrichen fallen. Und da fühlen wir uns einfach wohler, wenn wir sagen, okay, wir sind niemandem außer uns selbst was schuldig sozusagen.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Im Kern trefft ihr ja bei Urlaubsguru immer noch den Zeitgeist. Man hat ja so auf einen Slogan runter dekliniert, billig, willig. Geiz ist geil, Urlaub muss sein, aber doppelt so schön ist er, wenn ich dafür noch das super Schnäppchen bekomme. Habt ihr denn kein Vertrauen in diese Klientel, die vor allem nach dem heißen Preis sucht, dass ihr da nicht Wachstumsfantasien pflegt, für die man dann viel frisches Kapital brauchen würde, Daniel Marx?
Also initial kostet unsere Webseite ja nicht viel Geld, sondern eher die Manpower, die dahinter steckt. Wie Daniel gerade sagte, auch die Büroflächen sind bei uns in Holzwicke im Ruhrgebiet vielleicht noch ein bisschen günstiger als vielleicht in Vergleichsweise in Berlin. Und wir sind uns tagtäglich bewusst, dass wir leisten müssen, um weiter leisten zu können. Und das sehen wir aber nicht als Druck, sondern eher als Chance.
Gibt es ja vielleicht 2 oder 3 Reiseradio-Zuhörer, die immer noch nicht genau wissen, was es mit Urlaubsguru so auf sich hat. Ich versuche das jetzt mal zu erklären. Hoffentlich mache ich das richtig. Ihr durchforstet das Netz nach günstigen bis super billigen Angeboten, bereitet das alles redaktionell hübsch auf und stellt es in einer Art von Reiseblog ins Netz oder auf Facebook. Und wenn sich jemand verführen lässt, dann kassiert ihr eine Vermittlungsprovision. Ist das so richtig bisher?
Das ist soweit richtig wiedergegeben. Also wichtig ist da einfach zu verstehen, dass wir bei uns nichts gebucht werden kann, sondern wir wirklich nur Vermittler sind in dem Fall und gerne die Leute inspirieren, günstig in den Urlaub zu kommen.
Nun werde ich euch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, denn ihr müsst ja immer die wohlriechendste, aber billigste Wurst anbieten eurer Klientel. Aber da wird auch ein bisschen getrickst, wie ich heute beim Besuch eurer wunderschönen, liebenswerten Website festgestellt habe. Da gibt es zum Beispiel das Hotelboot in Berlin für 3 Tage mit 2 Übernachtungen und gratis WLAN für schlappe 53 Euro. Oder 4 Tage Entspannung im 4-Sterne-Strandhotel Bansin auf Usedom für 129 Euro. Also darauf nicht klicken zu wollen, das erfordert schon eine gewisse Überwindung. Aber am Ende, oh Wunder, da erfährt man, der Superpreis, der gilt nur für eine Nacht. Da muss man aber schon das Näschen ein bisschen rümpfen, oder?
Dann muss man genau lesen, was dort steht. Natürlich muss man differenzieren zwischen 3 Tagen und 2 Nächten und ob der Preis initial für 2 Personen angegeben wurde oder für 1 Person. Unsere Preise, die wir angeben in jeder Headline, sind immer auf 1 Person runtergerechnet. Das heißt, der klassische Oter macht das sicherlich dann für 2 Personen. Wir rechnen aber immer auf eine Person runter, aber deklarieren das in jedem unserer Angebote.
Und ich möchte klar und deutlich sagen, dass wenn unsere Preise nicht wirklich buchbar wären, dann würden wir wahrscheinlich nicht nächste Woche 5 Millionen Facebook-Fans feiern, sondern würden vielleicht auf anderen unabhängigen Bewertungsportalen böses Blut ernten, anstatt Lob von vielen, vielen tausend Lesern.
Sind denn eure Kunden eher Menschen, die eh nicht ins Reisebüro gehen und die das eh auch ganz anders verstehen?
Nein, also wir haben tausende Kunden. Wir sprechen nämlich von Kunden, weil wir keine Kunden haben können, weil Kunden kaufen und bei uns wird nicht gekauft. Deswegen sprechen wir von Lesern. Wir sprechen von Lesern und wir können auf jeden Fall sagen, dass wir tausende Leser Kommentare geerntet haben, wie Anrufe, weiß ich nicht was, wo Leute gesagt haben, dass sie jahrelang zu viel für ihren Urlaub bezahlt haben und jetzt dankbar sind, dass sie durch unsere Hilfe Geld gespart haben.
Trotzdem seid ihr ja nicht überwiegend der beratende Guru, das haben wir ja schon mehrfach hier angesprochen, der seine Gefolgsleute schützend an die Hand nimmt für einen erfolgreichen Urlaub bis zum Ende, bis der Urlaub vorbei ist, sondern ihr seid eben das, ich sag's mal, Trüffelschwein, das vermittelt. Habt ihr denn auch schon mal böse Rückmeldungen bekommen, wenn etwas schief lief, denn die Klientel, die jetzt von euch jetzt weitergeleitet wird, einmal, zweimal, dreimal bis zur Buchung, die wird das sicherlich gar nicht mehr aufdröseln können, bei wem jetzt endlich gebucht wurde. Die sehen immer nur Urlaubsguru und dann kommen die zu euch und sagen, da war aber was nicht in Ordnung.
Das kann sicherlich mal passieren, aber genauso ernten wir natürlich dann auch das Lob, wenn man schlussendlich nicht bei uns gebucht hat. Muss man sich ja denken, man wird es wissen in dem Klientel, es dauert ungefähr durchschnittlich 12 Stunden, bis man seine Sommerpauschalreise gefunden hat. Und wenn man dann durch den Urlaubsguru viel Zeit, was sicherlich gleichzusetzen ist mit Geldersparnis in der heutigen Zeit, relativieren kann, dann ist das die Sympathie dem Guru gegenüber auf jeden Fall überwiegend.
Schön, wenn die Sympathie überwiegt, ist das ja gut.
Und ich würde auch noch sagen, dass wir so viel beraten, wie es sein muss. Also wenn der Leser eine Frage hat, wird die beantwortet. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt jemals eine Frage nicht beantwortet haben. Teilweise können wir die vielleicht nicht beantworten, aber ich würde nicht sagen, dass wir irgendwo unser Beratungsservice irgendwo endet. Also nur weil der Kunde dann oder der Leser dann auf der anderen Seite, bei dem Reiseveranstalter die Reise bucht, ist für uns nicht die Beratung zu Ende. Da gibt es viele Leute, die dann sich bei uns melden und das dann vielleicht auch verwechseln und sagen, ey, ich habe doch bei euch gebucht etc. Da sagen wir dann auch nicht, nee, wir haben damit nichts zu tun, melde dich bitte beim Reiseveranstalter, sondern wir versuchen dann selber den Kontakt zum Reiseveranstalter herzustellen.
Das ist ja das Problem auch. Viele dieser Angebote sind natürlich leicht verderbliche und schnell verkäufliche Ware. Da kann das Angebot schon mal weg sein und dann könnte man in der Situation zum Beispiel sagen, hat das Hotel gebucht, einen tollen Deal gemacht, aber der Flug oder die Anreise ist auf einmal nicht mehr da. Ja, und dann fängt das Panikklicken mitten in der Nacht an. Das ist gerade angesprochen, eben 12 Stunden ist der normale Internet-User unterwegs, bis er seine Reise nun endlich mal zusammen hat. Deshalb darf man sich, wenn ich das richtig gelesen habe, auch bald an einen Guru aus Fleisch und Blut wenden und sagen, das ist der Urlaub, den ich gerne hätte, mach mir doch mal was Schönes daraus und ihr bastelt den Urlaub zusammen aus Bausteinen.
Das machen wir schon seit 2012. Wir bewerben das in Anführungsstrichen nicht großartig, weil unsere Manpower dafür nicht ausreichen würde. Aber es gibt bei uns auf der Seite die Kategorie Reiseanfrage und da kann man schon online seine individuelle Reiseanfrage stellen und die kann noch so verrückt sein. Und wir haben ein mindestens genauso verrücktes Team, was sich dieser Aufgabe sehr gerne annimmt und dann halt dementsprechend individuell und vor allem gratis für den Leser dann die Reise zusammenstellt.
Dann gibt es ja nicht nur das virtuelle Reisebüro, sondern sogar das betreute Buchen direkt mit Menschen zum Anfassen am Flughafen in Dortmund. Da konkurriert er ja mit den ganzen Last-Minute-Reisebüro-Butzen. Kann man in so einem schrillen Umfeld dann noch Erster unter den Gleichen sein?
Da müssen wir halt nochmal betonen, im Reisebüro geht man hin, sagt vielleicht seinen Preis und bucht dort schlussendlich. Bei uns ist es einfach dann wirklich die Beratung, die im Fokus steht. Man kommt mit seinem Anliegen hin und bei uns ist es dann vielleicht viel mehr, dass man mit einem Ziel, das heißt eine Destination, die man vor Augen hat, ins Büro kommt bei uns. Das ist das Einzige, wo wir vergleichbar sind, dass wir beides im Büro tätig sind. Aber sprichwörtlich, man kommt vielleicht mit dem Mallorca-Wunsch hin, aber geht am Ende mit dem Miami-Angebot raus. Und dann kann man zu Hause mit seiner Familie klären, ob dieses Angebot vielleicht interessant ist. Und man fliegt dann eher dann nach Florida anstatt auf die Balearen.
Und dann gibt es ja noch den Unterschied, dass wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Spanien anspricht als Reisedestination, ist es so, dass man dann vielleicht im stationären Reisebüro dann die Info bekommt, weil der Reisebüro-Mitarbeiter dann schon mal auf einer Pressereise oder sonstiges Reise in Spanien war. Wir wiederum fragen dann einfach kurz bei unserem spanischen Team, da sind dann Spanier vor Ort bei uns am Dortmunder Flughafen, ein ganzes Team von 5 Leuten, die sich um ihren spanischen Blog bei uns kümmern und die haben vielleicht noch ein bisschen mehr Insider-Infos als der typische Reisebüro
Wollen wir hoffen, dass es auch Reisebüro-Expedienten gibt, die trotzdem ein bisschen Fachwissen haben und beraten können. Nun gab es mal bei euch so ein Wahnsinnsangebot, damit seid ihr auch sehr groß in den Medien gespielt worden, das Wochenende in Budapest inklusive Flug, Transfer und Hotel für 3 €, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das soll nun nicht stilbildend sein für Urlaubsguru. Wohin geht denn eigentlich so der Trend bei den Vermittlungen? Zu den Pfennigfuchsern oder eher in Richtung Shampoos bei Aldi ist auch lecker dieser Fraktion? Es werden ja auch Secret Escape Deals bei euch angeboten. Luxus zum Reinschnuppern für die, die sich den vollen Preis nicht leisten können oder wollen.
Also wie gesagt, wir haben uns seit Anfang an auf die Fahne geschrieben, dass wir versuchen, das beste Preis-Leistungs-Umfeld zu schaffen. Das heißt, von den Reisen nach auf die Malediven über Hawaii findet man, auch Neuseeland findet man alles bei uns. Man findet Weltreiseangebote, Kreuzfahrten. Das heißt, wir versuchen nicht das günstigste zu finden, sondern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das kann dann auch das 5-Sterne-Hotel sein, was dann in dem Bereich dann vielleicht deutlich günstiger ist als 40%, wie manch andere Anbieter es beschreibt.
Und so war es zumindest so zum Beispiel vor Urlaubsguru, dass ich jetzt speziell nie Lust hatte, Geld zu verschenken, dementsprechend meine Reisen selbst zusammengestellt habe. Und eigentlich machen wir das jetzt im größeren Team immer noch, den Leuten zu helfen, dass sie kein Geld verschenken wollen oder sollen.
Das war ja meine Frage, so wo der Trend hingeht. Ihr seht das ja jetzt, was so am liebsten gebucht wird. Sind da die höherpreisigen, trotzdem günstigen Angebote auf einmal stärker im Kommen oder doch lieber so wirklich ganz hart auf Kante genäht, das günstig, super, super günstig Angebot?
Das ist für uns natürlich schwierig zu fassen, weil wir A, keine Kundendaten sammeln. Wir kriegen dann teilweise halt dann eine Provision, wo wir es zurückrechnen können, was der Warenkorb war. Aber wir haben ja keine Informationen darüber, ob es jetzt 2 Leute verreist sind oder 4 oder 5. Deswegen würden wir da jetzt nicht seriös wirken, wenn wir jetzt irgendwelche Angaben machen würden.
Müsst ihr eigentlich weiter alles suchen, was ihr auf der Startseite so anbietet, oder werdet ihr mittlerweile auch in der Branche durchaus geschätzt, ich sag mal so als Resterampe, um die leicht verderbliche Ware noch an die Gemeinde durchzureichen mit Guru-Gütesiegel?
Also als Resterampe verstehen wir uns nicht. Das stößt mir ehrlich gesagt ein bisschen bitter auf, weil wir...
Wenn was richtig gut läuft, dann wird die Industrie das wahrscheinlich nicht zu günstigen Preisen anbieten.
Genau, deswegen sind wir ja da, um das zu suchen. Also dementsprechend ist ja nicht so, als würden wir die ganze Zeit etwas angeboten bekommen, sondern die Industrie ist dann vielleicht auch nicht immer der Freund von uns, wenn wir nämlich deren Schnäppchen dann wirklich finden, die sie da irgendwo im Markt haben und wir diese dann präsentieren und die Industrie dann vielleicht hätte, dass wir gerne das 300 € teurere Angebot spielen. Also für uns steht der Deal im Vordergrund, um auf die Frage zurückzukommen. Das ist das Wichtigste, das war damals so wie heute. Wir sind da nicht käuflich oder so, da kann jemand kommen und mit den Geldscheinen wedeln, das wäre uns wurscht, wenn der Deal nicht durch unser Qualitätsmanagement quasi durch die Prüfung kommt.
Aber kommen jetzt häufige Leute aus der Industrie und wollen über euch die Deals vermarkten?
Ja, also definitiv, wenn Hotels zum Beispiel neu eröffnen und sie anfängliche Kapazitätsprobleme haben, dann können wir natürlich für unsere Nutzer da irgendwie einen sehr großen Vorteil rausschlagen, indem wir nochmal Best-Price-Kategorien bekommen. Und natürlich, wenn jemand jetzt über Kategorien hat, über Potenzial, dann kriegen wir auch da den Deal gestrickt. Aber so wie es Daniel gerade gesagt hat, haben wir unsere eigenen Qualitätsmerkmale, die sich nicht durch monetäre Sachen halt hinwegdenken lassen.
Nun pflegt er ganz bewusst so diesen vertraulichen Community-Sprech mit so leicht schnoddriger Syntax und dem vertraulichen Du. Nützt das für die Kundenbindung? Die etablierten Veranstalter klagen ja immer, der Kunde sei ein flüchtiges Reh und überhaupt nicht zu halten, und am nächsten Saison ist er woanders wieder.
Ja, also wir haben über 75% wiederkehrende Leser. Das heißt, die Leute kommen anscheinend gerne wieder zu uns zurück und lassen sich gerne wieder beraten, weil es einfach ein gewisses Vertrauensvotum ist. Im Gegensatz zu den großen Anbietern, mit denen wir uns eigentlich ungern vergleichen, kann man uns jederzeit von Montag bis Freitag über verschiedene Kommunikationskanäle ansprechen und wir helfen dann nach bestem Gewissen.
Nun ist es ja so, wer Urlaub verkauft, der sollte eigentlich auch Bacardi-Feeling am Arbeitsplatz haben, zumindest euer Credo. Das ist erstaunlich, wenn man sich die Headquarters der Großen so anschaut, die allesamt den Charme einer Sparkassenfiliale haben. Warum macht ihr das? Es gibt sogar eine Feel-Good-Managerin für die 120 Mitarbeiter.
Erstens, weil wir in Anführungsstrichen ja selber als Angestellter schon woanders waren, dort selber Erfahrungen gesammelt haben, und wir gesagt haben, oder man sich ja einfach selber immer sagt, ja, wenn ich mal selber Arbeitgeber werde, dann mache ich alles anders, und dementsprechend war das schon mal ein großer Ansatz, warum wir da wirklich auch was anders machen wollten, und parallel wissen wir auch, dass unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen das höchste Gut für uns sind, und dementsprechend möchten wir auch den Mitarbeitern dementsprechend viel geben.
Und vor allem die Guten bekommen, die dann in Holzwickede arbeiten und nicht in Berlin.
Das ist korrekt. Also sicherlich beginnt da die Herausforderung, aber genauso, wir sind ja immer gewohnt, nach den besten Deals zu suchen, und wenn man das dann die Brücke schlägt, sind wir auch bereit, nach den besten Jungs und Mädels da in der Republik zu suchen.
Gut, jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage an die Gründer. An der Quelle sitzt ihr Knaben. Was bedeutet das für den eigenen Urlaub? Jetzt könntet ihr es doch auch mal krachen lassen und dort Ferien machen, wo es heißt, Wassler kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex.
Da sind Daniel und ich ganz einfach andere Typen. Wenn man zum Beispiel weiß, dass wir bis heute nicht einmal einen drauf gemacht haben, selbst bei uns in Neuzwickede oder in Unna oder in Dortmund. Wir haben bis heute nicht großartig darauf angestoßen, was wir erreicht haben. Das liegt einfach daran, dass wir viele, viele Punkte sehen, die man noch verbessern kann und hinter denen wir ehrgeizig hinterher sind. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie wir unseren Urlaub gestalten.
Daniel, du hast etwas skeptisch geguckt gerade.
Nein, nicht skeptisch geguckt. Wir sind halt in allen Bereichen Preis-Leistungskämpfer dafür und wir machen sicherlich schönen Urlaub, definitiv. Aber es hat ja dann, wie man durch Urlaubsguru seit 2012 gelernt hat, nicht immer was mit dem Geld zu tun.
Schön, dann herzlichen Dank und viel Spaß auf dem Campingplatz an der Ruhr.
Danke.
Danke. Der schrecklich komplizierte Reisesommer 2016, das drohende Bürokratiemonster, neue Pauschalreiserichtlinie, die immer besser werdende Konkurrenz aus dem Internet und der immer stärker werdende Trend bei den Urlaubern, das Internet nicht nur als Inspiration, sondern auch als Buchungsplattform zu nutzen, dazu die immerwährende Provisions- und Margendiskussion und der fehlende Nachwuchs. Wenn Reisebüroinhaber sich derzeit treffen, ist das nur selten eine lebenslustige Party. Ich habe mich diese Woche mal zu einer eingeladen in Berlin zum Sommerfest des Deutschen Reiserings. Es gab lecker zu essen und zu trinken in den schönen Sarotti-Höfen in Kreuzberg, aber eben auch viele besorgte Gespräche über die Zukunft des stationären Vertriebs. Wer könnte sie besser zusammenfassen als der Leiter der Geschäftsstelle des Vereins, Andreas Quenstedt? Also haben wir uns in sein Auto gesetzt, wegen der die Seele beruhigenden Lounge-Musik draußen und folgendes Reiseradio-Gespräch geführt.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Andreas Quenstedt, Sommerfest beim Deutschen Reisering mit, wie soll ich das sagen, leicht regnerischer Stimmung trotz Sonnenschein. Da bleibt ja doch ein durchwachsenes Jahr, dieses 2016 für die stationären Reisebüros, oder?
Das stimmt allerdings. Uns fällt es heute nicht einfach, gute Stimmung und gute Laune zu verbreiten. Die Umfeldbedingungen sind insgesamt bekanntermaßen natürlich sehr, sehr schwierig. Angefangen von der Situation in der Türkei, in einem wichtigen Volumenmarkt für uns, aber auch natürlich das Thema Pauschalreiserichtlinie beschäftigt uns extrem und hat heute für viel Gesprächsstoff gesorgt.
Wenn Sie sich jetzt so bei Ihren Reisebüros umhören, gibt es da eigentlich durchweg ein ähnliches Stimmungsbild oder gibt es da Unterschiede zwischen, sage ich mal, größeren und kleineren Agenturen und solchen, die im ländlichen Raum im Osten Deutschlands ihre Kunden bedienen müssen?
Also ich denke, das hat weniger was mit Größe oder mit der Lokalisierung des jeweiligen Büros zu tun. Es hat eher was, sage ich mal, wieder mit den klassischen menschlichen Sichtweisen auf sich. Das ist ein Spektrum, das geht von bis. Es gibt viele, die sagen, okay, es wird im Endeffekt nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es gibt die klassischen Bedenkenträger und es gibt, sage ich mal, auch das gesunde Mittelfeld. Schwierig wird es in dem Moment, wo alle Kollegen halt im Rahmen eines solchen Sommerfestes aufeinandertreffen und dann vielleicht doch etwas emotionaler ihre Meinung dazu austauschen. Aber dazu sind wir da. Wir haben heute auch mit den Kollegen vom DRV, der Dirk Inger war da, der Alexander Schult war da, haben wir für ein bisschen Transparenz, für ein paar Hintergrundinformationen gesorgt. Und das tut, denke ich, in der aktuellen Situation ganz gut.
Gut, auf die Einzelheiten kommen wir gleich noch zu sprechen, aber ich sage mal, das große Wort in diesem Jahr ist ja Destination Change. Das heißt, man muss neue Zielgebiete finden, für die, die jetzt mehr oder weniger weggefallen sind, mit der Folge, dass alternativ vor allem, ich sage mal, teurere Zielgebiete als die Türkei zum Beispiel gesucht werden müssen. War das ein Problem für Agenturen, die in Gegenden sind, wo die Kaufkraft nicht ganz so üppig ist?
Das ist in der Tat ein Problem. Wir müssen alles das, was vorher in die Türkei geflogen ist, irgendwo anders unterbringen. Und da bleibt nicht mehr viel übrig. Wir denken natürlich dann allen voran natürlich an Spanien, wir denken an Portugal, wir denken an Italien, wir denken auch an Frankreich. Aber das sind alles, sage ich mal, Situationen, die natürlich per Saldo wesentlich kräftiger zu Buche bzw. ins Portemonnaie schlagen als die Türkei. Wir haben nun mal ein sehr preissensibles Publikum, insbesondere die Familien sind für uns in dem Zusammenhang natürlich ein sehr, sehr großes Problem, die deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als beispielsweise in der Türkei.
Und ist Deutschland ja immer schon unangefochten das Reiseziel Nummer eins gewesen der Deutschen. Da merkt man es wahrscheinlich jetzt besonders bitter, dass sich nur wenige Reisebüros um dieses Thema intensiv gekümmert haben.
Das muss ich leider Gottes so bestätigen. Deutschland ist für viele unserer Kollegen seit Jahr und Tag ein Stück weit unterm Radar. Wir versuchen dort für Interesse, für Kooperation, für Produkt zu sorgen. Es fällt natürlich, sage ich mal, alles in allem sehr schwer. Wir müssen uns auch fragen, warum ist Deutschland eigentlich zu so einer klassischen Direktbucher-Destination geworden? Warum der stationäre Vertrieb das nicht viel frühzeitig erkannt hat und jetzt erst auf diesen Kurs einlenkt? Aber ich denke, lieber spät als nie.
Nun kommen wir mal zu den aktuellen Problemen. Entwurf der Pauschalreiserichtlinie. Der große Aufreger schlechthin, nachdem er als Beobachter am Anfang den Eindruck gewinnen konnte, das alles war ja mal gestartet worden als Schutz des stationären Vertriebs vor der unbekümmerten, weil oft aus dem Ausland gesteuerten Konkurrenz im Internet. Und auf einmal scheint es, dass genau das Gegenteil nun erreicht ist, ein Chaos mit großem Haftungsrisiko für das Reisebüro. Wie sind da so die Rückmeldungen, die die Mitglieder Ihnen geben?
Wir spüren eine sehr große Verunsicherung. Es gibt viele qualifizierte, aber auch viele weniger qualifizierte Äußerungen in den Fachmedien, die so insbesondere früh morgens, kurz nach Büroeröffnung, über die Newsletter in den Reisebüros eintreffen. In der einen Woche heißt es, die Büros tangiert das Thema so gut wie gar nicht. In der Folgewoche, ganz dramatisch, wir werden eine entsprechende Marktbereinigung sehr, sehr kurzfristig zu verzeichnen haben. Die Aufwände und die finanziellen Risiken, die da auf die Büros zukommen, werden entsprechend dafür sorgen. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns momentan natürlich sehr, sehr stark auseinandersetzen. Das ist wiederum auch irgendwo ein Thema, was wir nicht wirklich einschätzen können. Wir können nur sagen, wir beschäftigen uns damit, wir bleiben im Gespräch, sowohl mit dem DAV als auch mit Versicherern, mit unseren Veranstalterpartnern. Jeder denkt aktuell darüber nach und wir werden hoffentlich, und ich bin da frohen Mutes, eine bestmögliche Lösung für unsere angeschlossenen Agenturen finden. Wir sehen das im Endeffekt natürlich als Kooperationsaufgabe. Wir lassen unsere angeschlossenen Reisebürounternehmen dort nicht allein oder gar im Regen stehen. Wir werden das gemeinsam lösen und auch gemeinsam durchstehen.
Aber was raten Sie jetzt einmal Ihren Mitgliedern? So vorauseilend schon mal lernen, was der Entwurf an Zumutungen bereithält, weil ja nichts mehr geändert wird von den genervten Politikern, trotz Protest der Fachverbände, oder darauf zu hoffen, dass alles schon doch nicht so schlimm kommen wird?
Wir raten grundsätzlich erstmal zur Vorsicht, zur Besonnenheit und warnen auch vor Schnellschüssen. Und wir sind uns sicher, dass wenn die blanke Theorie, die jetzt an den verschiedensten Stellen diskutiert wird, auch dann wirklich mal so weit runtergekocht ist, dass man über das Tagesgeschäft, über die operativen Umsetzungsdinge spricht, dass man dann, denke ich, zu praktikablen Lösungen kommen wird.
Könnte man ja vermuten, für Politiker ist es naturgemäß viel verlockender, sich auf die Seite des Verbrauchers zu stellen und zu sagen, ja, alles ist gut, solange es ihn noch besser schützt als schon durch das deutsche Reiserecht. Da müssen die Reisebüros eben ein bisschen mehr arbeiten, um nicht in irgendwelche Haftungsfallen zu rutschen.
Naja, das bisschen mehr würde ich nicht unbedingt unterstreichen. Jeder wollte von dem stationären Reisevertrieb in den letzten Jahren an den unterschiedlichsten Stellen und Punkten immer ein bisschen mehr. Das fing irgendwann damit an, dass man gesagt hat, okay, für die klassische Vermittlung eines Flugscheins gibt es keine Provision mehr, sondern du kannst dafür eine optionale Service Charge irgendwo erheben oder halt eine Beratungsgebühr. Das geht dann irgendwann dahin, dass auch Veranstalter keine klassischen Reiseunterlagen mehr verschicken, sondern das Reisebüro letztlich auffordern, über ihren eigenen Drucker mit der eigenen Tonerpatrone, dem eigenen Papier, die Reiseunterlagen selbst auszudrucken, vielleicht sogar noch auszuschneiden, zu kleben, zu stempeln, zu falzen, um dem Reisebüro-Kunden dann halt letztlich das entsprechende Voucher-Booklet zur Verfügung zu stellen. Die Schmerzgrenze bei den Büros ist seit vielen Jahren erreicht. Das, was den Büros aktuell mehr zugemutet wird, ist letztlich überproportional zu dem zu sehen, was die Büros per Saldo durch das Thema Digitalisierung oder Arbeitsteilung im engeren Sinne letztlich in der Lage sind zu leisten. Wir haben da letztlich eine Überforderung der Reisebüros. Sie können langsam aber sicher nicht mehr Schritt halten. Und das ist letztlich natürlich dann auch die Kooperationsaufgabe, das zu moderieren, zu lösen, bei den entsprechenden Stellen anzumahnen und nach Lösungen zu suchen.
Nun ist es ja so, dass gerade im deutschen Reisering eher mittlere und auch kleinere Agenturen zusammengeschlossen sind. Da hat man ja auch das Gefühl, die trifft es besonders hart, was da so alles an Zumutungen kommt. Bei den konzernnahen Agenturen, da könnten die Prozesse vielleicht leichter angepasst werden. Ist das dann so eine besondere Herausforderung für den Vorstand?
Das wird eine besondere Herausforderung sein, wobei man natürlich ganz klar definieren sollte, wo fängt klein an und wo hört klein auf. Im Endeffekt geht es letztlich dort dann um ein Haftungsszenario, was man mit den entsprechenden Regularien und Rückversicherern dann auch bespricht. Es gibt aktuell schon einige Büros in unseren Reihen, nicht nur in unseren Reihen, sondern überhaupt in der deutschen Reisebürolandschaft, die Eigenveranstaltung tun und auch sehr erfolgreich Eigenveranstaltung organisieren. Das heißt, da gibt es Versicherungskonstrukte, die für den Fall einstehen und die müssen letztlich dann auch in Anführungszeichen nur erweitert werden um den Teil, der dann auch das Thema EU-Pauschalreiserichtlinie dann halt mit umfassen soll oder mit umfassen wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass dort der ein oder andere Versicherungsanbieter auch schon im stillen Kämmerlein an diesen Paketen, an diesen Produkten werkelt. Und die sind natürlich dann auch abhängig von der entsprechenden Paxzahl, vom durchschnittlichen Reisepreis, vom gesamten Volumen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass jedes Reisebüro dort von jetzt auf gleich mehrere tausend Euro irgendwo zu stemmen hat. Das muss man sich anschauen. Das ist alles relativ. Und insofern kann ich auch nur wieder davor warnen zu sagen, dass dieses große Thema EU-Pauschalreiserichtlinie ein schwer oder gar nicht oder ein immenses, immens zu kalkulierendes Problem darstellen wird. Man muss sich das angucken.
Nun gibt es ja genug Herausforderungen, wir haben es schon öfter erwähnt jetzt hier im Gespräch, Stichwort Digitalisierung, Internetauftritt, den Kunden dort erreichen, wo er sein möchte, auch außerhalb der Öffnungszeiten des Ladenlokals. Wie offen sind dann Ihre Mitgliedsunternehmen für diesen Schritt?
Wir sind dort sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Wir haben Mitte letzten Jahres unsere Digitalisierungskampagne gestartet. Wir haben gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Bistroportal die sogenannte Bistroportal Live-Beratung in unseren Reihen etabliert. Wir haben aus dem Vereinsbudget über 6 Monate dieses Tool vorfinanziert, unter der Bedingung, dass, wenn nicht rechtzeitig zum Jahresende gegenüber der Kooperationszentrale eine Kündigung ausgesprochen wird, dass dann diese Technik, dieses Tool in ein festvertragliches Verhältnis übergeht.
Und wie viele haben gekündigt?
Wir können mit Stolz berichten, dass wir 95% aller Nutzer, die wir anfänglich ausgerollt haben, tatsächlich dann auch in ein festes Vertragsverhältnis überführt haben. Tendenz steigend. Der Vertrieb arbeitet dort sehr, sehr nachhaltig und sehr, sehr erfolgreich. Wir haben nahezu jede Woche mehrere Neuzugänge in diesem Bereich zu verzeichnen. Und wir glauben an dieses System. Wir glauben an die erfolgreiche Vernetzung on- und offline, um den stationären Reisebürokunden am Ende des Tages, nach Feierabend, am Wochenende oder halt auch an Feiertagen zu Hause in seinen heimischen Gefilden zu erreichen.
Ist der Deutsche Reisering ja selbst mit gutem Beispiel vorangegangen. Der Außenauftritt, auch das Internet wurde komplett überholt und modernisiert. Sieht jetzt richtig schick aus, kann man sagen, nachdem sie ja vorher doch ein bisschen, darf ich das sagen, hausbacken herüberkamen. Gibt es auch so einen neuen Schwung bei der Mitgliederakquise, wenn man jetzt so einen neuen Auftritt hat?
Auf jeden Fall. Wir sind insgesamt zu einem neuen Selbstverständnis gelangt. Dieses Selbstverständnis ist im Endeffekt dann natürlich in einer professionell begleiteten Markenneupositionierung gemündet. Und im Endeffekt sind wir mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Wir hatten am Anfang halt das Problem, dass wir genau diese Werte, die wir verkörpern, Kompetenz, Souveränität und halt Leidenschaft mit unserem alten Markenauftritt in keinster Weise mehr kommunizieren konnten. Das Thema haben wir komplett neu gestaltet. Wir haben uns dort professionelle Hilfe genommen und sind uns jetzt sicher. Und das Feedback aus dem Markt unterstreicht es letztlich, dass wir dort den richtigen Weg eingeschlagen haben.
Bloß um besser beraten zu können als das Internet, braucht es auch Mitarbeiter. Und das scheint ja heute eines der größten Probleme für den stationären Vertrieb zu sein. Konnten Sie denn durch Ihre Ausbildungsoffensive, da erinnere ich mich, das ist ja auch, glaube ich, voriges Jahr oder vorvoriges Jahr mal so angedacht und dann gestartet worden, konnten Sie dadurch erreichen, dass mehr Nachwuchs eingestellt wurde?
Zumindest haben wir einen Impuls gesetzt. Gerade hier in unserem Kernmarkt in Berlin und Brandenburg mangelt es letztlich an Interessen junger Leute, in diesen Berufszweig neu einzusteigen. Das ist nicht nur eine Aufgabe, an der wir uns die Zähne ausbeißen, sondern ist letztlich auch genau dasselbe Problem, vor dem der DRV mit seiner Ausbildungsinitiative steht. Wir sind uns aber einig, dass wir dort für entsprechenden Erfolg nach unseren Maßstäben gesorgt haben. Wir haben mittlerweile 24 Azubis in dieses Programm integrieren können. Vielleicht nochmal zur Erinnerung: Wir erstatten jeden Monat jedem Azubi 50 Euro im Rahmen seiner Ausbildungsvergütung. Das heißt, das Unternehmen, welches den Azubi beschäftigt, erhält von uns am Monatsende eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro, die wiederum dann auf Marketing, auf IT-Maßnahmen, auf Kooperationsmaßnahmen, die der Reisering gegenüber dem Mitgliedsunternehmen anbietet, angerechnet werden kann. Das heißt, wir greifen dort finanziell unter die Arme. Das ist unsere Aufgabe, unsere Überzeugung. Und insofern haben wir auch, weil wir halt mit guten Erfahrungen aus dem ersten Kampagnenjahr gegangen sind, entschieden, dass wir die Kampagne mit Wirkung 1.9.2016 verlängern und in die zweite Saison gehen.
Also ist ja auch ein schöner Beruf, sollte man eigentlich meinen.
Auf jeden Fall. Einer der schönsten.
Der Kölner sagt schälsig, wenn er auf den Stadtteil Deutz schaut. Und das können jetzt nur die Rheinländer verstehen, was es damit auf sich hat. Es ist die falsche Seite vom Rhein, da wo man nicht sein möchte, weil von Osten her die bösen Reiterhorden kamen. In Hamburg waren es nicht vielleicht dieselben Reiterhorden, aber auch hier gilt der südliche Teil unterhalb der Elbe nicht gerade als gute Adresse. Und weil im Tourismus das gleiche Gesetz gilt wie in der Maklerbranche, Lage, 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 mutet es auf den ersten Blick schon seltsam an, dass die privat erfolgreich geführte Raphael Hotelgruppe ausgerechnet dort ihr Vorzeigeprojekt betreibt. Das Wälderhaus in Wilhelmsburg. Gut, Raphael ist nicht der Bauherr, das ist die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, aber sie betreiben dieses ökologisch Best-Practice-Hotel, das auch nur die Chance hatte, weil im Rahmen der Garten- und Bauausstellung 2013 günstige Rahmenbedingungen herrschten. Und Raphael macht das nicht, weil sie auf einmal beweisen wollen, dass sie einen grünen Daumen haben. Es geht ums Geld. Das man einsparen kann, wenn die Ökologie sich mit der Ökonomie vermählt. Warum das Wälderhaus ein Erfolgsmodell ist, verrät uns gleich im Gespräch Direktor Marc Dechow.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Lieber Marc Decho, Glückwunsch zunächst mal. Ich glaube, Sie sind das am schwierigsten zu findende Hotel, zumindest das, was ich kenne. Also das Navi, selbst mit dem neuesten Update, kennt Ihre Adresse nicht. Und die Alternativadresse, die ist auch nicht bekannt. Und wenn man dann endlich denkt, okay, hier müsste es sein, ist man vor einem Geschäftshaus und das sind schöne Ladenpassagen, da ist eine Tiefgarage, aber kaum ein Hinweisschild auf dieses schöne Wälderhaus. Und man ahnt, dieses Kleinod der Gastlichkeit will erobert werden.
Ja, erstmal vielen Dank für Ihr Kompliment. Und ja, glücklicherweise finden uns tatsächlich einige Gäste. Und unser Projekt, das seit 2012 hier in Wilhelmsburg am Start ist, braucht ja auch immer noch so eine kleine Herausforderung.
Genau. Und die Verwaltung, das dauert immer alles ein bisschen länger hier.
Ja, also wir haben uns bemüht, eine Ausschilderung der Stadt Hamburg zu bekommen. Das ist uns bis jetzt noch nicht gelungen, aber wir geben nicht auf und sind guten Mutes, dass wir das in der Zukunft
hinbekommen. Vielleicht liegt es auch daran, ich hatte gestern einen sehr arrivierten Hamburger, mit dem ich ein Gespräch geführt hatte und dem sagte ich, du morgen, also da fahre ich nach Hamburg, Wilhelmsburg in ein Hotel. Da bekam er ganz große Augen, sagte, was, nach Wilhelmsburg? Ja, also diese Ecke hier, so habe ich das Gefühl, der Rheinländer würde sagen, ist die Schälsig, die verkehrte Seite der Elbe, oder? Für einen Hamburger zumindest.
Ja, also Hamburg entwickelt sich ja immer weiter in Richtung Süden. Man, traditionell war das so, im Norden der Elbe wurde gewohnt, im Süden war die Industrie. Jetzt ist der Hamburger im Norden schon ganz nah an die Elbe rangerückt, hat mit der Hafen City schon so eine kleine Bresche geschlagen Richtung Süden. Und die internationale Gartenschau und auch die internationale Bauausstellung haben natürlich als zwei Großprojekte hier den Süden von Hamburg erobert.
Gut, werden wir auch den arriviertesten Hamburger noch dazu kriegen, dass er Wilhelmsburg liebt. Und jetzt höre ich auch auf, Sie zu ärgern, denn jetzt steht man endlich vor diesem Hotel und dann wundert man sich im positiven Sinne, warum können nicht alle Hotels so ausschauen von außen? Es ist eine gewagte, eine bombastische Holzkonstruktion von außen.
Ja, richtig. Und die Idee, die der Architekt hatte, war eben, so ganz am Anfang stand so ein Holzflock, den er so in den Händen trug und das ganze Projekt über begleitete ihn dieses Holzstück und das war das Modell, nachdem dieses Gebäude hier entstanden ist. Und Sie haben recht, das ist tatsächlich so einmalig auf der Welt.
Und dass Sie jetzt als Raphael Hotelgruppe dieses Kleinod der Holzbaukunst führen dürfen, sage ich mal, das ist ja in mehrfacher Hinsicht auch ein Politikum. Sie haben es eben schon angesprochen, internationale Bauausstellung, internationale Gartenausstellung und dann gibt es noch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die wollten unbedingt dieses Prestigeobjekt und Sie dürfen es jetzt bespielen.
Ja, richtig. Also die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist der Investor dieses Gebäudes und hat sich eben auch mit dem Science Center Wald, was wir hier in dem Gebäude haben, eine Möglichkeit geschaffen, Kinder im Grundschulalter das erste Mal anzusprechen, um sie mit dem Thema Natur in Verbindung zu bringen. Und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat natürlich einen Partner gesucht, der auch so ein einmaliges Projekt mit einer Umweltschutzorganisation zusammen auch bespielen kann. Und da sind die Raphael Hotels, wir betreiben ja 8 Hotels in Hamburg und 1 in Schwerin, wir kennen den Hamburger Markt, wir sind Privathoteliers und sind so flexibel, dass man so ein Objekt dann auch gut bespielen kann.
Sie haben es ja gerade schon so angedeutet, es ist ein richtiger Gemischtwarenladen hier, also ganz unterschiedlichste Zielgruppen, die in das Haus hineinkommen. Ist das nicht irgendwie kompliziert, da miteinander klarzukommen?
Ganz im Gegenteil, also diese, man hat ja so diese Vorstellung, dass Grundschulkinder und Geschäftsreisende irgendwie nicht zusammengehen, und wenn sie aber sich hier aufhalten und sehen, wie dann unten da zwei Schulklassen mit Grundschulkindern hier aus der Region und warten auf den Eintritt da ins Science Center, und dann gehen so 40 Geschäftsleute im Anzug mit Krawatte eine Etage höher in den Konferenzraum, und wenn sie dann so die Menschen betrachten, merken sie, dass das überhaupt kein Thema ist und dass das sogar positiv ist und ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zaubert.
Ist das denn so, dass Ihre Gäste vor allem, ich sag mal, irgendwie ökologisch bewegt sind und deshalb hier übernachten und nicht viel näher an der City, weil sie eben ja so schön viel Holz hier verwenden und so vorbildlich Energieversorgung betreiben? Oder was ist Ihre Zielgruppe?
Also es gibt bestimmt so einen kleinen Teil, der ganz bewusst aufgrund dieser Merkmale unser Hotel bucht. Aber der Großteil unserer Gäste ist der Gast, den wir auch in den Hotels in der City haben. Also da ist der Geschäftsreisende in der Woche und der touristische Gast am Wochenende. Und für mich ist die Vorstellung so, dass eben jeder beim Thema Nachhaltigkeit und sensibler geworden ist und so ein Stück weit offener auch für diese Idee und das eher so als Add-on wahrnimmt. Also er hat ein schönes Hotel, hat alles, was er da benötigt, und hat aber zusätzlich eben ein Hotelzimmer, das aus natürlichen Materialien ist, das ein tolles Raumklima hat und wo er einfach gut schläft und sich wohlfühlt.
Und es ist ja so, Sie sind ja nicht jetzt wahnsinnig günstig. Also Sie sind jetzt nicht sehr teuer, aber Sie sind doppelt so teuer, sage ich mal, wie ein Motel One. Und das liegt viel näher in der City. Das wäre zum Beispiel gerade für Kurzreisende, die Hamburg besuchen, durchaus ein Argument, dass sie sozusagen fußläufig durch die Innenstadt bummeln könnten.
Ja, also doppelt so teuer wie Motel One würde ich mal gar nicht sagen. Also unsere Preise beginnen ja ab 89 Euro.
Plus 12 Euro zweimal fürs Frühstück. Also da kommen Sie schon in die...
Mittlerweile auch schon fast angelangt. Und ja, ich denke, unser Vorteil ist die Einzigartigkeit. Also so was gibt's nicht nochmal. Das ist auch insofern spannend, weil der Architekt Andreas Heller, der ist ja eigentlich Museumsarchitekt. Also der hat das Auswandererhaus in Bremerhaven beispielsweise gemacht. Der hat letztes Jahr das Museum, das Hanse-Museum in Lübeck überarbeitet. Und der hat so aus einem Guss, sag ich mal, alle Bereiche mit dem Thema Nachhaltigkeit und Wald geschaffen. Und das merkt man einfach.
Ist ja so, dieses Wälderhaus hier, das ist so, dass vieles von dem, was es so einzigartig macht, erstmal erklärt werden muss. Man kommt von außen rein und sagt, ja, das ist doch ein schönes Haus, viel Holz. Aber es ist eben nicht nur das ökologisch verwendete Holz, was hier besonders ist, sondern vor allem die ganze unsichtbare Technik, die das auch gerade in Energiefragen so einzigartig macht. Zumindest habe ich das so aus den vielen Unterlagen herauslesen können.
Ja, richtig. Also auf der einen Seite ist das vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unüberschaubar, aber die Technik ist, wenn man sie sich denn mal genauer anschaut, doch relativ praktikabel und kein Voodoo, sondern beispielsweise das Hotel steht auf 120 Pfählen und wir nutzen halt durch diese Pfähle die Wärme der Erde, um das Gebäude zu beheizen. Und das Hotel hat Passivhausstandard und ist eben so gut isoliert, dass die wertvolle Energie dann eben auch nicht einfach entweicht.
Kommen denn auch so, sag mal, Hotelierskollegen zu Ihnen und sagen, wow, das ist ja doch interessant, wenn ich jetzt hier sehe, dass Sie 25% weniger Energie verbrauchen als ich mit meinem schönen Hotel und es ist trotzdem vom Komfort fast genauso gut?
Ja, also wir haben sowohl Kollegen, die sich das Hotel anschauen, viele Studenten auch, die sich mit dem Thema Tourismus und Nachhaltigkeit beschäftigen. Und wir haben eben über diese, wir sind Mitglied bei Sleep Green, das ist so ein Verbund von wirklich ernsthaften, nachhaltigen Hotels in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und haben dadurch natürlich auch so einen enormen Wissenspool, wo wir uns austauschen. Also die Kollegen waren zum Beispiel auch schon alle mal hier und wir haben hier eine Tagung gehabt und auch die konnten sich das Gebäude mal anschauen.
Nun ist ja so, wir hatten es eben schon gesagt, Sie hatten eine glückliche Geburt, weil so viele Interessen gleichgeschaltet waren, dass man hier was hinsetzen wollte. Würden Sie sagen, selbst wenn man das alles nicht hat, könnte man so ein Haus kalkulatorisch so bauen, ohne dass der Besitzer sagt, wow, da kriege ich nie wieder meine Rendite rein?
Ja, das würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall möglich. Und das wird die Zukunft ja auch bringen. Heute, wenn moderne Gebäude gebaut werden, sind die ja auch wirklich energetisch ja optimiert. Und da gibt es im Beleuchtungsbereich überall LED, da gibt es Wärmetauscher und eine sehr, sehr gute Isolierung. Ja.
Also würden Sie sagen, das Hotel ist nicht nur schön, sondern Raphael verdient richtig Geld damit?
Also wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem wirtschaftlichen Ergebnis, das kann man sagen. Die Performance ist jetzt so, nach 2012, Ende des Jahres sind wir gestartet. Wir sind jetzt so auf dem Niveau, dass auch unsere Hotels in der Stadt erreichen.
Schön, also wenn Sie doch Geld verdienen, dann können Sie doch vielleicht demnächst Ihren Gästen, die doch so gerne hier im Wälderhaus sind, vielleicht auch ein Polstersesselchen im Zimmer spendieren. Ich meine, der gedrechselte Stuhl, der drin steht, sieht natürlich optisch für einen Schreiner sehr schön aus, aber ich habe festgestellt, also Fernsehgucken auf diesem Stuhl ist etwas unbequem nach einer gewissen Weile.
Ja, wir haben ja verschiedene Kategorien und es ist tatsächlich so, dass in der einfachsten Kategorie gibt es keinen Polstersessel. Das hatte auch so ein bisschen Platzgründe und aber also ich kann nur sagen, danke für Ihre Anregung. Wir werden ernsthaft darüber nachdenken und was ich noch anfügen möchte ist, dass wir einen Anbau planen hier. Es sollen noch 40 Zimmer entstehen, soll noch ein größerer Konferenzbereich entstehen und der Ausstellungsbereich wird erweitert nochmal so zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und spätestens da, kann ich Ihnen garantieren, werden wir Ihre Anregung umsetzen.
Hat dieses Gespräch da wieder was gebracht? Ich habe mich herzlich bedanken.
Ja, ich danke Ihnen auch und freue mich, dass Sie da waren.
Ich vermute mal, die meisten von Ihnen müssten jetzt grübeln, wenn ich Sie bitten würde, mal zu erklären, was eine Schrotkur ist. Ich habe zugegeben auch herumkombiniert und bin irgendwo bei Körnerfuttern hängen geblieben. Nicht ganz richtig. Es geht vor allem um das Fasten, was ein gewisser Fuhrmann und Naturdoktor Schrot vor fast 200 Jahren sich so erdacht hat. Hurra, sagt jetzt der Hotelier, das sind ja die idealen Gäste, zahlen viel Geld und bekommen nur Wasser und ein Gläschen Wein. Das ist doch mal ein Geschäftsmodell. Naja, es gibt schon etwas zu essen, aber dafür wird man jeden Morgen ab 4 Uhr geweckt und schlaftrunken für 2 Stunden in kalte Wickel gepackt. Ja, wer es mag. Es ist sicher eine wunderbare Kur, aber für das Tourismusmarketing nur bedingt attraktiv. Das dachte sich wohl auch das einzige Schrotheilbad Deutschlands, nämlich Oberstaufen, und machte aus der Not eine Tugend. Das Bad hat man einfach mal aus dem Namen getilgt. Die eingefleischten Schrotler, die wissen ja eh, wo sie hinfahren. Und alles zu einem der lustvollsten Allgäuer Spielplätze umgebastelt. Heute fahren nur noch die wenigsten nach Oberstaufen wegen der kalten Packung. Die Gäste sind da, weil sich hier der fast perfekte Urlaubsort anbietet. Und um herauszufinden, ob da mehr dahinter steckt als PR-Geklingel, unterhalte ich mich jetzt mit Heidi Taumiller, der Touristikgeschäftsführerin von Oberstaufen. Übrigens bei einem Schweinsbraten.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Liebe Heidi Taumiller, jetzt sagen Sie mir doch mal, warum muss ich überhaupt nach Oberstaufen kommen? Es gibt doch Oberstaufen perfekt abgebildet bei Google Street View. Ich kann mich erinnern, ihr seid die erste Gemeinde gewesen, die sich fotografieren ließ. Da brauche ich doch gar nicht mehr wegfahren.
Ja, natürlich müssen Sie nach Oberstaufen kommen. Sie müssen das ja erleben und genießen. Das Google Street View können Sie nur anschauen. Aber Sie haben noch lange nicht unsere tolle, authentische Allgäuer Küche gegessen. Sie haben noch lange nicht das schöne Panorama von den Bergen aus selber erlebt, den Wind in den Haaren, vielleicht auch mal den Schnee erlebt. Und da muss man einfach selber vorbeikommen und sich das anschauen.
Und ich habe vor allen Dingen nicht die Misthaufen gerochen, denn ihr seid ja, wie ich auf den Bildern gesehen habe, eine richtig ursprüngliche, tief bayerische Gemeinde noch.
Ja, das ist so. Bei uns riecht man tatsächlich noch den Misthaufen, muss leider gestehen. Es gibt sogar Beschwerden, also manche Gäste beschwerden sich, gerade im Frühjahr. Aber Oberstaufen hat das größte Alpgebiet Bayerns und sie finden dort eben nicht nur die Kühe, sondern die Kühe geben ja auch Milch. Und dann riecht man eben nicht nur den Misthaufen, sondern man kann dann als schönen Nebeneffekt den tollen Allgäuer Käse essen. Und das, glaube ich, sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen.
Und wahrscheinlich eine Milch trinken, die Bauern mit mehr als 20 Cent pro Liter beglückt, weil sie ganz besonders biologisch und fettreich ist.
Ja, das ist in der Tat so. Die Milch aus den Bergen schmeckt natürlich erstens besser und zweitens bekommen die Bauern, wenn sie es selber vermarkten, einen höheren Preis. Man tut also hier auch was Gutes. Neudeutsch nennt sich das ja alles Slow Food. Ja, das ist ja der Renner im Moment. Bei uns war das immer so, gab gar nie was anderes. Und daher bekommen die auch einen ordentlichen Preis. Und die machen ja auch noch Heumilch, muss man ja wissen. Die Käseverarbeitung geht nicht mit Silomilch, sondern nur mit Heumilch und die ist natürlich arbeitsintensiver und dann bekommen die Landwirte auch einen besseren Preis und die Landwirte sind auch unsere Kultur- und Landschaftspfleger. Ohne Landwirte wäre es bei uns nicht so schön, wie es ist.
Es ist schön, da bin ich schon ganz fest von überzeugt und man muss ja nicht nur Milch trinken. Oberstaufen ist ja vor allen Dingen berühmt wegen einer ganz speziellen Kur, die Schrotkur. Was verbirgt sich dahinter?
Nein, keine Körner, das muss ich gleich dazu sagen. Die Schrotkur hat mit Körnern gar nichts zu tun. Das ist ein 150 Jahre altes Naturheilverfahren nach Johann Schrot. Ist ein Entschlackungsverfahren. Hier entschlackt man über die Haut. Und das Tollste an der Schrotkur ist, man darf auch einen Wein dazu trinken. Also da gibt es Trockentage und Trinktage und an den Trinktagen ist sogar vorgeschrieben ein Viertel Liter Wein. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Schrotkur abhebt von allen anderen Kuren und das unseren Ort dann auch so besonders macht, weil dann sind die Kurgäste auch lustiger, als wenn sie bloß Kräutertees trinken.
Mein Gott, ein Viertel Liter Wein, da bin ich schon lustig bei euch, ist ja toll. Aber das Wichtigste ist, man darf essen. Also es ist nicht so eine Fastenkur, wo alle so ganz mit eingefallenen Wangen rumlaufen.
Nein, überhaupt nicht. Also es ist eben eine Entschlackungskur. Man entschlackt über die Haut, nicht über den Darm. Das ist schon mal für viele angenehmer. Und dann kann man essen, natürlich salzlos und auch hauptsächlich Eiweißgerichte, aber sehr Detox ist ja heute auch das Schlagwort der Stunde. Also wenn Sie sich für Detox-Essen interessieren, sind Sie bei der Schrotkur willkommen und es ist vegetarisch und vegan. Also für viele Leute, die heute eine neue Ernährungsmethode suchen, vielleicht auch einen Einstieg über diese Schrotkur, dann ihre Gewohnheiten umzustellen.
Also ganz vegan, das heißt nichts Tierisches ist da drin, keine leckere Milch, eben kein Käse, kein gar nichts.
Ja, das kann man machen. Man kann natürlich das da auch, wenn man kein Veganer ist. Ja. Also wir beide würden wahrscheinlich ein bisschen Käse dazu essen, ja.
Und jetzt habe ich das eben so fast überhört, als Sie das so sagten, das wird über die Haut detoxiert. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Müffelt man da in dem Raum vor sich hin oder wie?
Also das ist in der Tat so, wenn man den Wickel macht, dann riecht die Haut natürlich entsprechend. Das ist ja das Entschlacken. Wenn man über den Darm entschlackt, riecht es übrigens auch nicht gut. Also sind wir hier, glaube ich, besser bedient über die Haut. Und man wird in Wickel, in nasse, kalte Wickel eingewickelt und 2 Stunden wird hier wie über eine Art Heilfieber der Effekt des Schwitzens erzeugt und dann entschlackt man eben durch das Schwitzen über die Haut.
Schön. Hört sich irgendwie zumindest sehr gesund an, aber wenn ich jetzt ein bisschen weniger gesund bin, wir haben es ja schon gerade erfahren, ich darf auch einfach vor mich hinschlemmen, weil der Genuss halt in Oberstaufen ja doch eine nicht unerhebliche Rolle spielt.
Ja, man kann Oberstaufen schon schlechthin als den Genussort in Allgäu bezeichnen. Wir haben eine hochwertige Hotellerie, eine hochwertige Küche und das regionale Essen wird super inszeniert. Also da wollen wir auch nochmal vom bayerischen Bier reden. Das gibt es bei uns natürlich auch. Und das ist eigentlich Urlaub pur, Genuss pur. Und man darf sich dann auch die Zeit nehmen, über die schönen Hütten zum Beispiel zu wandern. Man läuft ein bisschen, dann macht man gemütliche Brotzeit, wie das so schön heißt, also Brotzeit. Und ich glaube, das hat viel mit Urlaub zu tun.
Ja, vor allen Dingen das Wandern, denn wenn ich jetzt nicht mich in die Wickel lege und quasi über die Haut schmaler und leichter werde, dann muss ich was tun und wandern kann man ohne Ende bei euch.
Ja, wir haben 3 Premium-Wanderwege, das sind zertifizierte Wege des Deutschen Wanderinstituts, aber wir haben auch sonstige Wege, flach, steiler, nach allen Gelüsten, wie man es möchte, auch zum Radfahren. E-Bike spielt bei uns eine große Rolle. Wir werden jetzt von einer Firma E-Bikes zum Verleih zur Verfügung stellen. Auch das ist ein Thema des Genusses, mit dem E-Bike auf der Alpe fahren und dort oben gemütlich sitzen, die Landschaft genießen und eben auch die Brotzeit. Die Schrotkur macht in Oberstaufen vielleicht 20% der Gäste aus. Also nicht, dass man sich jetzt vorstellt, in Oberstaufen laufen alle ausgemergelt und wie sagt man so schön, zusammengezutzelt umeinander, sondern es ist ein Part von Oberstaufen, aber wir sind auch ein ganz normaler, gemütlicher bayerischer Ferienort.
Ja, und vor allen Dingen so gemütlich, dass ihr es noch nicht einmal nötig habt, den offiziellen Titel Bad Oberstaufen zu führen. Das tut ihr sogar ganz geheimnisvoll verschweigen.
Ja, wir wären Heilbad, wir hätten den Titel, aber genau dieses Image wollen wir eben nicht vermitteln. Da will ich jetzt nicht meinen Kollegen, die das Bad vorne tragen, in die Suppe spucken, aber wir haben ein Durchschnittsalter von 45 Jahren unserer Gäste, also wir haben auch junges Publikum bei uns und wir haben uns entschieden, dass wir das Bad nicht mitführen, sondern dass wir einfach auch nach außen geben, wir sind beides, wir sind ein Kurort und wir sind ein Urlaubsort.
Das war es für diese Ausgabe von Was mit Reisen. Jetzt wissen wir also, wo der DRV seine Agenda bei der Hauptversammlung abarbeitet. Und nun ist wieder Zeit für interessante Themen für Sie. Und das ist das Gute im Tourismus. Es gibt immer viel mehr, als in eine Sendung passen würden. Machen Sie es gut, wo und wann auch immer Sie Zeit und Muße finden für Ihr Reiseradio, dem einzigen Podcast in deutscher Sprache, für die Profis im Tourismus.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!